Sie also zur heutigen Vorlesung und will vorab noch zwei Dinge sagen. Zum einen, denke ich, ist mir nochmal aufgefallen, und wir werden das auch weiter so machen, dass diese Texte ja immer Zusammenstellungen sind. Ne? Das heißt, die Texte, wie sie erstmal entstanden sind, sind nicht in diesem Sinne Bücher, sondern, ich würde denken, mündlich reproduzierbare Anekdoten. Also die einzelnen Stücke, die da zusammengefügt sind, das ist bei Mengzi sehr deutlich, aber auch bei im Lunyu sehr deutlich, sind wahrscheinlich so jeweils einzeln weitergegeben, memoriert und aufgeschrieben worden. Ja, und dann später zu einem Buch zusammengestellt worden. Also diese Systematisierung als Zusammenstellung muss man als spätere Leistung, nicht als die der Autoren interpretieren. Das ist zum Verständnis, glaube ich, nicht unwichtig. Und das Zweite, was mir noch aufgefallen ist, ist nochmal die Betonung, dass immer der Zusammenhang mit der Deliberation gewahrt wird oder gesucht wird, wobei allerdings ganz charakteristisch ist, dass diese Deliberation nicht zwischen Gleichen stattfindet, sondern es wird erzählt, wie ein Meister einen Schüler belehrt oder wie, das ist bei Mengzi dann oft der Fall, ein mehr oder minder Weiser, das wird ja selber problematisiert, vergleichbar der chinesischen, der griechischen Tradition, die lieber von Philosophia als von Sophia redet, ne? Wie der einen Machthaber belehrt. Das sind eigentlich die beiden charakteristischen Redefiguren. Es gibt dann auch als Dritte, dass bei Mengzi ist das deutlich, der Meister einen Konkurrenten belehrt, also einen anderen Philosophen, meistens ziemlich polemisch, argumentativ als irrend erweist. Das sind so die drei Gesprächssituationen. Ich sage das deswegen, weil ich gerade wieder irgendwo gelesen habe, es handelt sich hier irgendwie um Dialoge. Das ist, wenn wir an die sokratische Praxis des Dialogs zwischen Gleichgestellten auf der gemeinsamen Suche nach der Wahrheit denken, dann ist das irreführend. Ja, das ist hier durchgängig nicht der Fall. Das Zweite, was ich Ihnen nochmal vorführen wollte, weil ich das letztes Mal relativ, weil ich das Buch nicht mit hatte, nur aus dem Gedächtnis sehr, sehr grob gemacht hatte, war der Hinweis auf die Grundbegriffe Ren, Li, Yi, Zhong, Ji und Dao, der bei Hubert Schleichert und Rainer Rötz in der klassischen chinesischen Philosophie eine Einführung sich auf Seite 20 bis 22 findet. Ich werde Ihnen das nicht alles vorlesen, aber doch die wichtigsten Dinge nochmal betonen. Ren wird gerne übersetzt mit Humanität oder Menschlichkeit, bezeichnet aber gelegentlich auch, wird gesagt, spezieller das ideale Verhalten des Höhergestellten gegenüber den ihm Untergebenen. Da erinnere ich nur dran, im Griechischen ist Anthropismos genau, also die Menschlichkeit, genau dieses, nämlich die angemessene Haltung eines Herrschers gegenüber seinen Untertanen. Sodass Wohlwollen, Güte, Großmut, Altruismus, Liebe oder sogar Nächstenliebe ebenfalls als Übersetzungsvorschläge für Ren auftauchen können. Zweiter zentraler Begriff, die beiden hatte ich schon angesprochen, Li. Sitte, Sittlichkeit, ursprünglich wohl kultisches Ritual und später alle Arten von formalisierten Formen des Umgangs mit anderen. Sittlichkeit, Tradition, Konvention, Riten, Höflichkeit, Anstand, Etikette, gutes Benehmen, zeremoniell, Dekorum sind als Übersetzungen vorgeschlagen worden. Wobei mein Eindruck ist, dass diese Übersetzungen ein bisschen zu sehr den Formalismus betonen. Der Gedanke, dass Li tatsächlich Sittlichkeit und Angemessenheit bedeutet, geht, wenn wir das nur noch als Dekorum übersetzen, dann im Deutschen eher verloren. Also dieser Zusammenhang bei Li ist, glaube ich, wichtig. Und die Autoren weisen darauf hin, dass Li und Ren eigentlich gegensätzliche Begriffe sind. Li ist sozusagen das Befolgen der vorgegebenen Verhaltensmuster und Ren muss von jedem Menschen neu gefunden werden, von einem selbst ausgehen, wie Konfuzius in Lunyu ausdrücklich sagt, Lunyu 12.1. Sie interpretieren das jetzt als einen Gegensatz zwischen, als mögliche Interpretation zwischen heteronomer und autonomer Ethik. Aber das scheint mir an der chinesischen Philosophie tatsächlich vorbeizugehen. Im Konfuzianismus wird das jedenfalls nicht so zugespitzt. Und damit würde ich auch nochmal betonen, warum ich diese, ich würde sagen, Überbetonung des Formalismus im Li problematisiert habe. Es gibt zwar eine Differenz zwischen Li und Ren ist in der Tat radikaler auf Menschlichkeit bezogen und Ren auf die bestehenden Regeln und Verhältnisse, aber der Zusammenhang ist eben nicht der eines Gegensatzes, sondern die Frage ist immer, wie viel Ren ist im Li immer schon enthalten? Und das wird nicht von vornherein abgewiesen. Also durchaus vergleichbar Teilen der griechischen Debatte über Nomos und Physis, wo eben dann gefragt wurde, welcher Nomos ist von Natur aus richtig? Also diese Überlappungsproblematik gibt es hier auch im Chinesischen. Dann Yi, der dritte Begriff, übersetzt als Rechtschaffenheit, kann Tun des Richtigen heißen, respektierende sozialen Rangunterschiede, aber auch Gerechtigkeit und ist deswegen, hier wird gesagt, der am wenigsten präzise Begriff der Morallehre. Andere Übersetzungen sind Pflicht, Schicklichkeit, Fairness, Englisch Righteousness. Ich denke mir, hier wird deutlich, wie sehr dieses Philosophieren positional vorgeht. Es wird nicht von dem isolierten Individuum ausgegangen und dann überlegt, was soll ich tun, sondern es wird im Netzwerk der bestehenden Verhältnisse gedacht. Und eben dieses Tun des Richtigen ist, würde ich sagen, immer auch zurückbezogen, sowohl auf die Gerechtigkeit als sozusagen die radikalere, die Menschlichkeit als die radikalere Anforderung, aber auch auf die bestehenden Verhältnisse und Regeln des Li. Und kann deswegen auch heißen Übereinstimmung mit Ren und Li. Ich denke, so kann man das dann lesen. Dann der vierte Begriff, Chiao, Kindespflicht, Pietät. das entspricht dem starken und ich denke exemplarischen Wert der Familienverhältnisse als der informellen und nicht institutionell geregelten menschlichen Verhältnisse im Konfuzianismus. Und dem steht dann gegenüber Zhong-Loyalität, das heißt die Einfügung in die institutionalisierten Verhältnisse des Staates. Und als letzter Begriff ist noch Ji, Wissen, Klugheit, hier angesprochen. Ich glaube, da ist vor allen Dingen daran gedacht, dass diese bisher genannten Begriffe alle bewusst und in Kenntnis sowohl der Lage als auch der damit verbundenen Anforderungen anzuwenden sind. Ja, insofern ist tatsächlich Ji, Wissen, Klugheit, also die Fähigkeit aufgrund von Ren, Li, Yi, Qiao tatsächlich angemessen zu handeln, immer auch eine Frage des richtigen Wissens und der richtigen Beurteilung. Und schließlich der Begriff Dao für den rechten Weg, den wir schon auch ein paar Mal kommentiert haben, kann man, glaube ich, als die im konfuzianischen Denken und ich denke auch etwas darüber hinaus, als Begriff für die Gesamtheit dieser Anforderungen, wenn die erfüllt sind, dann befindet man sich auf dem richtigen Weg, interpretieren. Und nun vielleicht ein Bruch mit einem Zitat aus der, glaube ich, der Internet Encyclopedia of Philosophy zum sozialgeschichtlichen Hintergrund in der sich verändernden und zwar radikal verändernden Klassenstruktur. Die weggefallene politische Reichseinheit hat dazu geführt, dass die feudale Klasse der Shi, also man könnte sagen der Ritter, aus der sowohl Konfuzius als auch Mencius gekommen sind, praktisch überflüssig wurde. Sie wurde ersetzt durch Beamte und Offiziere im Dienst der Herren der einzelnen kriegführenden Reiche. Und ihr Wissen über die aristokratischen Traditionen wurde dann gewissermaßen zu ihrer Geschäftsgrundlage, weil sie nämlich auf die Weise den unterschiedlichen Königen erklären konnten, wie sie sich richtig zu verhalten haben, um eben wirklich königlich aufzutreten. Und natürlich verknüpft mit dem Versprechen, wenn es dem König eines solchen Teilreichs, dem Machthaber eines solchen Teilreichs, ich könnte auch sagen, den Potentaten eines solchen Teilreichs gelingt, eben wirklich wie ein rechtmäßiger Kaiser, muss man dann ja sagen, aufzutreten, dann würde ihm auch die Reichseinigung gelingen. Und so wurden diese sozusagen depossedierten Ritter zu Ratgebern über die Rituale bei Hof und andere entsprechende Einrichtungen nach dem Zusammenbruch der alten Kaiserdynastie. Und diese neue Rolle, die hier jetzt die Internet Encyclopedia als Antiquarians bezeichnet, was ich einseitig finde, also Berater dieser Machthaber, wie man ein richtiger König und damit eines Tages Kaiser wird, hat sich eben dann auch nicht darauf beschränkt, ihnen zu erklären, was ein richtiges Hofritual ist und überhaupt, welche Rituale sie beachten müssen, sondern ist offenbar dann auch zu einer allgemeineren Beratertätigkeit ausgewachsen. Und dies haben exemplarisch Konfuzius und Mencius ausgeübt, ne, in allen diesen kurzen Stücken sehen wir immer wieder, wie sie in ihren Schülern oder auch Königen, die um ihren, also Machthabern, die um ihren Rat fragen, entsprechenden Rat erteilen, der eben nicht nur darum oder nicht in erster Linie darum geht, wie bestimmte Riten zu vollziehen und zu beachten sind, sondern sich auf die Frage verlagert, was macht königliche Herrschaft gerecht und damit attraktiv und erfolgreich. Das ist so die Grundlinie, denke ich, die dieses konfuzianische Philosophieren gewissermaßen als sozialer Hintergrund getragen hat. In Wikipedia habe ich dann noch gefunden eine etwas andere Erläuterung. Zur damaligen Zeit war es üblich, dass die Herrscher der einzelnen Reiche sich Gelehrte zur Unterhaltung an ihren Hof holten. Sie empfanden es als unterhaltsam, sich über philosophische Themen mit den Gelehrten auszutauschen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ne? Das ist ja eine andere Geschichte, als die ich gerade eben erzählt habe. Aber ich würde denken, dass es kompatibel ist. So wie man das auch in Literatur hat, dass da als höfische Literatur auch bestimmte Riten reproduziert und erweitert werden, dass da Unterhaltung produziert wird und dass inhaltlicher Rat transportiert wird. Ich denke, man muss das nicht als Alternativen sehen, aber ich glaube, damit kriegt man einen Einblick in den spezifischen Stellenwert dieses Philosophierens im gesellschaftlichen Zusammenhang und eben auch den Kontrast zu der griechischen Situation, wo der Kreis, an die sich diese Menschen richteten, in unterschiedlicher Weise die Polis-Öffentlichkeit gewesen ist. Also die Sophisten, um die zu nennen, die sich eben mit öffentlicher Ankündigung als Lehrer politischer Wohlberatenheit empfohlen haben, und Platon, der ja seine Dialoge auch veröffentlichte, der im Grunde einen Ratschlag anbot, wie die Polis ganz anders werden könnte. Aber jedenfalls gerichtet an alle an solchen Fragen interessierten Politen, also Polisbürger, vermittelt über die Öffentlichkeit. Hier ist das vergleichbar den Fürstenspiegeln des Mittelalters, strikt auf die Höfe bezogen. Und damit möchte ich dann nochmal anknüpfen, die literarische Form, denke ich, erklärt sich auch von da aus. Niemand an diesen Höfen wollte lange Denkschriften lesen, das machte der Beamtenapparat, den es ja schon gab, sondern es musste pointiert, und die platonischen Dialoge wären schon zu lang gewesen, eine Botschaft rübergebracht und begründet werden. Und ich glaube, wenn man diese Texte, das kann man gewissermaßen in der Aufmerksamkeitsspanne eines beratenden Herrschers noch unterbringen. Das war, glaube ich, der Maßstab. Oder man kann das eben dann einer interessierten Gruppe bei Hofe darstellen. Aber das war relativ deutlich nicht dafür gedacht. Ich denke jetzt also bezogen auf die klassische Zeit, im stillen Kämmerlein gelesen zu werden. Das sind gewissermaßen Denkstücke zur Aufführung. Und das macht, glaube ich, auch das ist für die Lektüre wichtig, sich dies zu vergegenwärtigen. Ja, ich komme damit zurück zu meiner Lektüre des Lun Yu. Inzwischen habe ich mir ein bisschen angeschaut, die unterschiedlichen Übersetzungen des Lun Yu von dem, von Ralph Moritz, ne? Und dem Richard Wilhelm. Und ich muss gestehen, so sehr festzustellen ist, dass der Ralph Moritz sehr oft nüchterner übersetzt und auch freier davon ist, hier jetzt christliche Begriffe einzuschmuggeln, ist die Art, wie der Ralph Moritz übersetzt, weniger geeignet, die inhaltlichen Pointen aufzuschließen, weil er sich der Frage sozusagen der eigentümlichen philosophischen Konzepte verschließt und da, sagen wir mal, meistens Fremdwörtern von der Stange operiert, die keine so spezifische Bedeutung haben. Also insofern habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass der Text von Wilhelm eigentlich sich der Interpretation besser öffnen lässt. Was natürlich dann immer die Schwierigkeit mit sich bringt, was er dann da von seiner christlichen Philosophie im Hintergrund eingebracht hat. Aber das kann man ja versuchen zu kontrollieren. Es gibt eine weitere Frage, die ich nicht beantworten kann. Bei Wilhelm gibt es, ich würde mal schätzen, so im Umfang von einem Fünftel oder Sechstel zusätzliche Texte, die bei Moritz nicht drin sind. Ich habe so ein bisschen rumgeguckt, das erklärt keiner. Das kann ich Ihnen also nur als von mir ungelöste Frage weitergeben. Aber ganz offensichtlich sind es Texte, die als Texte des Lun Yu gelten, also nicht Texte, die Wilhelm hinzugefügt hat, sondern die er übersetzt hat in der Fassung des Lun Yu, die er zugrunde gelegt hat. Ja, das kann ich dann so stehen lassen. Und damit kommen wir dann zur Fortsetzung der Lektüre des Lun Yu. Ich habe dann immer verglichen und festgestellt, dass ich überwiegend Texte genommen habe, die bei Moritz gar nicht sind. Also wir fangen mal an. 187 folgende. Da haben wir wieder so ein, ja, man kann sagen, Pseudogespräch. Der Jünger Fan Chi fragte einst, was der Kernpunkt der Sittlichkeit sei. Der Meister antwortete, die wahre Sittlichkeit oder Menschlichkeit besteht eben darin, dass man die Menschen liebt. Fan Chi fragte weiter, worin die Weisheit bestehe. Der Meister antwortete, auch die Weisheit hat ihr höchstes Objekt im Menschen. Sie ist Menschenkenntnis. Fan Chi verstand den Sinn dieser Antworten noch nicht, da erklärte sich der Meister. Aufgrund dieser Menschenkenntnis höherer Art kann man durch richtige Verteilung der geeigneten Persönlichkeiten es so weit bringen, dass auch minderwertige Menschen brauchbar werden. Man muss nur die aufrichtigen und starken Charaktere in die maßgebenden Positionen bringen, damit sie Gelegenheit haben, die Minderwertigen wirksam zu beeinflussen. Hierzu zwei Kommentare. Also erstens, glaube ich, ist hier wirklich der Fragende nur in der Rolle, dem Meister die Stichworte zu geben. Es ist nicht ein irgendwie insistierendes Fragen, sondern es wird einfach nur gesagt, sag mal, und dann sagt der Meister. Zweitens finde ich hier bemerkenswert, dass hier von vornherein, könnte man sagen, obwohl von Menschenkenntnis und Menschenliebe die Rede ist, darauf verzichtet wird, anthropologisch zu argumentieren. Sondern es wird wenn man so will, im Hinblick auf ein Dispositiv argumentiert, auf eine soziale Organisation. In einer sozialen Organisation kommt es darauf an, an die entscheidenden Stellen die Besten zu bringen. Dann können sie an weniger entscheidenden Stellen Leute, die nicht so gut sind, mitziehen. Das ist der, scheint mir der zentrale Gedanke zu sein. Und das ist natürlich insofern bemerkenswert und auch, sagen wir mal, etwas sperrig, als wir in der seit der griechischen Tradition gewohnt sind, in der Philosophie anthropologisch zu denken, also uns zu überlegen, wie kann jeder Einzelne möglichst gut werden. Dieser Gedanke, dass es nicht nur darum geht, dass die Einzelnen gut werden oder dass gar nicht mal der Hauptpunkt ist, sondern dass es darum geht, dass je nach Kompetenz und Verlässlichkeit und Güte die Menschen an Entscheidungspositionen kommen oder an ausführende Positionen, dieser sozusagen dispositiv organisierende Gedanke ist hier, glaube ich, ziemlich zentral und lässt eben erkennen, dass das der Hintergrund ist. Es gibt einen Beamtenapparat, wo der Einzelne eben nicht sozusagen komplette Persönlichkeit ist, sondern Funktionär und als solcher sich ausbilden und bewähren muss. Und dann ist eben die spezifische, der spezifische Gegenstand, auf die sich diese Beratungstätigkeit von Figuren wie Konfuzius und Mencius bezieht, sind die Führungspositionen in diesem, man könnte fast sagen, Organigramm, das da unterstellt wird. Dann, ganz eigentümliche Wendung, Fan Chi, dem die Sache noch immer nicht klar war, zog sich zurück, ohne eine weitere Frage zu wagen. Also dieses weitere Frage zu wagen mag ja verdeutlichende Übersetzung von Richard Wilhelm sein, aber es scheint mir doch dieses Verhältnis schön zu illustrieren. In seiner Verlegenheit sucht der Rat bei Sihia, dem er den Inhalt seines Gesprächs mit dem Meister wiederholte. Auch das ist ganz charakteristisch, die ursprüngliche Mündlichkeit der Philosophie, von der ich auch im Westen ausgehe, ist hier selber Thema. Ja, also und der sagte, also sie hier erfasste die Sache sofort und sprach, also wir haben hier jetzt im kurzen Text eine Kommentierung, das ist ein Wort von weitreichender Anwendungsmöglichkeit. Wenn wir die Weisheit der Herrscher des Altertums, also der alten vorbildlichen Kaiser, erforschen, so ergibt sich, dass ihre große Weisheit eben darin bestand, dass die richtigen Leute herauszufinden verstanden und diese Leute in die maßgebenden Positionen brachten. Dadurch erreichten sie es, dass die gesamten Zustände sich aufs Günstigste entwickelten und die moralisch Minderwertigen verschwanden. Also hier wird die Frage sogar des Verschwindens der moralischen Minderwertigen nicht als eine Frage der Erziehung jedes Einzelnen artikuliert, sondern als der richtigen Besetzung eines Organigramms. Wenn das Organigramm richtig besetzt ist und jeder sozusagen das Seine tut, dann, was es ja auch in der europäischen Philosophie gibt, dann gibt es keine moralisch Minderwertigen mehr, weil alle an ihrer Position in diesem komplexen Organigramm das tun, was an dieser Stelle richtig ist. Also moralische Minderwertigkeit kann also nur das Resultat von einem Mangel an gesellschaftlicher Organisation oder eben von einem Mangel an Fit zwischen der Verteilung der Leute und der gesellschaftlichen Organisation sein. Dann habe ich hier wieder eins. Jun Gong fragte den Meister um Rat in Beziehung auf die Grundsätze der Regierung, zur Zeit, als sein Amt im Dienste der Familie Ji innehatte. Der Meister sprach: Die größte Gefahr ist, alles selber machen zu wollen. Vielmehr soll der Regent in allen Detailfragen den zuständigen Instanzen die Initiative überlassen. Kleine menschliche Schwächen muss man übersehen, aber umso strenger darauf halten, dass die Leute, die man an der Hand hat, zuverlässig und ihrer Aufgabe gewachsen sind. Also Management als selektiver Einsatz. Der Gedanke wird hier weiterverfolgt. Als der Schüler darauf fragt, wie man solche Leute ausfindig machen könne, erwidert der Meister, dass man nur einmal einen Anfang zu machen brauche mit den tüchtigen Menschen, die man kenne. Denn werden schon ganz von selber auch solche tüchtigen Menschen, die man auch nicht kannte, von den anderen empfohlen werden. Ja, also dieser Gedanke, dass man eben nicht sozusagen komplizierte Kriterien entwickelt und in sich geht, um zu sagen, ja, was ist das eigentlich, was ich da finden will, sondern dass sich verlassen auf das Netzwerk der Leute, die man ohnehin schon kennt, das eben als solches dann auch die Selektion der Weiteren zuverlässig betreiben kann, das finde ich schon ganz bemerkenswert. Und dann kommt ein zentraler Gedanke. Zi Lu sprach, der Fürst von Wei, ein Teilreich, wartet auf den Meister, um die Regierung auszuüben. Was würde der Meister zuerst in Angriff nehmen, als Frage an den Meister? Der Meister sprach, sicherlich die Richtigstellung der Begriffe. Dafür gibt es auch den Begriff der Berichtigung der Namen, der ist eben wahrscheinlich in der chinesischen Literatur schon untergekommen. Und auch hier Ralf Moritz benutzt ihn. Da muss ich allerdings sagen, finde ich die Richtigstellung der Begriffe sehr viel besser, weil die Berichtigung der Namen, also das ist in zwei Richtungen verengt. Richtigstellung auf Deutsch, um mit dem Einfachen anzufangen, heißt nicht einfach Berichtigung. Also wenn ich eine Rechnung berichtige, dann eliminiere ich einfach nur die Fehler. Wenn ich etwas richtig stelle, dann stelle ich an die Stelle der Darstellung, die falsch ist, eine Darstellung, die richtig ist. Das heißt, ich kann auch so zum Beispiel die Aufgabe umformulieren. Ich kann sagen, das ist gar nicht die richtige Aufgabe, die da gerechnet worden ist. Also es ist, Richtigstellung ist sehr viel umfassender. Und ich glaube, das ist auch so zu verstehen. Es geht nicht darum, gewissermaßen einzelne Fehler zu korrigieren, sondern das ganze Arrangement, die ganze Konstruktion steht hier zur kritischen Prüfung. Und zweitens, die Namen, da denke ich, gibt es in der chinesischen Tradition ganz offensichtlich ein ähnliches Problem wie in der europäischen, ne, von Platon bis Hegel kann man sagen, gibt es diese Faszination mit der Problematik der richtigen Namen. Ne, dass man eben, ich habe das glaube ich schon zitiert, und die Welt fängt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort, noch in der Romantik. Dieser Gedanke, dass der richtige Name so etwas wie einen zauberischen Zugang zum Wesen der Dinge eröffnet. Und da steckt, also die platonische Ideenlehre kann man auch durchaus so interpretieren, dass Platon tatsächlich Begriffe als Namen interpretiert hat. Und dann hat er sich gefragt, wenn das Namen sind, was benennen sie denn? Also mein Name ist Frieder Wolf und der vor Ihnen sitzt, der ist sozusagen wird von dem Namen Frieder Wolf benannt. Da kann man dann noch andere Namenskonstellationen, die dieselbe Person benennen, daneben stellen, aber grundsätzlich ist das ganz einfach. Und das ist bei Begriffen eben nicht so. Ich will jetzt gar nicht da reingehen, wie es nun bei Begriffen ist, aber jedenfalls der Gedanke, der platonische Gedanke, dass Begriffe eben etwas benennen und man deswegen die Ideen braucht, als das, was die Begriffe benennen, so wie der Name Plato und den Platon bezeichnet, so bezeichnet die Idee des Guten oder bezeichnet das Gute, der Begriff das Gute, die Idee des Guten, so ist das gedacht. Und diese, auch in der europäischen Philosophie, ich sage nur das Wörtchen Frege dazwischen, der das nämlich auseinandergeklamüsert hat, wichtige, ich sage mal, Verwirrung hat offenbar auch in der chinesischen Philosophie eine Rolle gespielt, allerdings nicht vergleichbar, wie soll man sagen, konsequent durchgeführt, weil diese Rückbindung der Begriffe an von ihnen gemeinte Dinge in der chinesischen Philosophie so nicht im Vordergrund gestanden haben. Der Name wird da viel eher als sozusagen ein Name im Unterschied zu anderen gedacht und damit viel näher an sozusagen der Differenzierung der Wortbedeutungen dran. Aber ich will das jetzt nicht noch weiter vertiefen.
Entschuldigung. Ja? Also muss ich mal, wenn ich das mal ganz banal nehme, könnte ich ja sagen, der Name ist ja primär oder der Name hat primär Zeichencharakter. Ja. Das heißt, aus dem Namen folgt auch gar nicht sozusagen der Blick auf das Innere des Dinges oder das Blick auf das Wesen, der Blick auf das Wesen des Dinges, sondern ist reines Zeichen, um mal hier zu zitieren, ja. Reiner Zeichencharakter. Ja. Ich meine, wir wissen ja, die verschiedenen Fremdsprachen oder die verschiedenen Sprachen, nicht wahr, haben ja verschiedene Klangfolgen, um irgendeinen Namen festzulegen, nicht? Ja, mein Gott, welcher Name oder welche Sprache hat dann sozusagen den Vorzug in der, sagen wir mal, in der Erfassung des inneren Wesens irgendeiner Sache? Andererseits, ich meine, um Begriffe irgendwie zu jonglieren, braucht man natürlich wiederum Namen, nicht? Man braucht wiederum sprachliche Bezeichnungen. Das ist also eine gewisse Schwierigkeit. Nicht? Aber primär sieht es doch erst einmal so aus, nicht wahr, als ob der Name reiner Zeichencharakter ist, der so per Zufall oder per Verabredung, nicht wahr, nur eine Sache bezeichnet. Nicht? Sogar auch nicht einmal Symbolcharakter hat. Nicht? Dass man also sozusagen aus dem Namen heraus auch irgendwie etwas, aus dem Klang heraus, nicht wahr, irgendwie etwas der Sache Wesentliches entnehmen kann. Und das ist eine Schwierigkeit.
Ja, aber ich denke, da kommen Sie jetzt in eine ganz schwierige Debatte, weil ich würde schon vorschlagen, dass wir das mit Frege angehen, der zwischen Eigenname und Begriff unterscheidet. Und Begriffe sind in der klassischen Redeweise auch Namen. Das ist, macht die Sache ja so schwierig zu lösen. Aber ich will jetzt aber darüber jetzt keine Debatte auslösen, sondern mir geht es einfach nur darum, Eigennamen, und das ist ganz charakteristisch, da weiß man, jedenfalls solange es keine Verwechslung gibt, eine Weile war jemand, der den Namen Wolf trug und am 1. Februar 1943 geboren war, zur Fahndung ausgeschrieben, sodass ich dann an den Grenzen immer verhaftet wurde und eine Nicht-Identitätsbescheinigung brauchte vom Polizeipräsidenten in Berlin, um dann eben nicht verhaftet zu werden. Also da gibt es dann auch Probleme, aber grundsätzlich ist beim Namen klar, wer gemeint ist. Der Gegenstand ist völlig klar. Das Problem beim Eigennamen ist, es ist überhaupt nicht festgelegt, woran ich den erkenne. An seinem Ausweis, daran, dass ich ihn schon ewig kenne, an seiner Stimme, an seiner Haarfarbe oder. Also da kann ich mir, woran ich sozusagen meine Pappenheimer erkenne, das ergibt sich so. Aber das, da gibt es keine allgemeinen Regeln und das ist auch nicht irgendwie intersubjektiv, sondern das ist höchst subjektiv. Während Begriffe immer schon auch auf bestimmte Merkmale bezogen sind. Also wenn etwas ein Kreis ist, dann muss es rund sein und so weiter und so fort. Also von da aus gibt es da schon wichtige Unterschiede zwischen Namen und Begriffen, die wir mit Frege unterscheiden können. Und mir kommt es jetzt erstmal nur darauf an, dass diese chinesische Redeweise von der Berichtigung der Begriffe nicht auf die Namen in diesem strengen oder engen Sinne zu begrenzen ist, sondern tatsächlich besser als Richtigstellung der Begriffe zu fassen ist. Und das heißt, da geht es nicht nur darum, sozusagen das ganze System, wie wir von Dingen reden, die ganze Konstellation in Frage zu stellen, sondern es geht auch darum, sich eben die Frage zu stellen, was ist hier die richtige, überlegene Benennungsweise. Ich zitiere jetzt nochmal aus dem Text hier. Der Edel lässt das, also das jetzt wieder aus dem Text, der Edel lässt das, was er nicht versteht, sozusagen beiseite. Wenn die Begriffe nicht richtig sind, so stimmen die Worte nicht. Stimmen die Worte nicht, so kommen die Werke nicht zustande. Kommen die Werke nicht zustande, so gedeiht Moral und Kunst nicht. Gedeiht Moral und Kunst nicht, so treffen die Strafen nicht. Treffen die Strafen nicht, so weiß das Volk nicht, wohin Hand und Fuß setzen. Darum sorge der Edle, dass er seine Begriffe unter allen Umständen zu Worte bringen kann und seine Worte unter allen Umständen zu Taten machen kann. Der Edle duldet nicht, dass in seinen Worten irgendetwas in Unordnung ist. Das ist es, worauf alles ankommt. Aber es ist ihm nicht gewissermaßen ein Wort- oder Namensfetischismus, um den es hier geht, sondern Worte sind der erste Schritt zu Taten. Und Taten des Edlen sind dann der erste Schritt zu Taten des Beamtenapparats und dann das erste Schritt zu Taten des Volkes. Also dieser Zusammenhang, den würde ich hier stark machen, dass man sozusagen sein eigenes Denken in Ordnung bringt, so könnte man das durchaus beschreiben, ist die erste Bedingung dafür, dass man politisch ordentlich handeln kann. Und das scheint mir hier der zentrale Punkt zu sein.
Ja? Das würde so ein bisschen mehr der Sprachphilosophie entsprechen, also Klarheit der Begriffe.
Ja.
Begriffe klären, das wäre ja Sprachphilosophie.
Also jedenfalls Klärung, aber hier ist es mehr gemeint, der Gedanke ist der, dass es jedenfalls grundsätzlich richtige und falsche Begriffe gibt. Was eine schwierige Frage ist, aber das ist jetzt von großer Bedeutung. Aber der Zusammenhang lässt sich hier auch rekonstruieren. Richtige Begriffe sind die, mit denen man den Frieden im Reich reorganisieren kann, und falsche Begriffe, mit denen das nicht geht. Also so pragmatisch, glaube ich, lässt sich hier der Zusammenhang rekonstruieren. So, dazu gibt es jetzt tatsächlich auch ein Äquivalent bei Moritz. Das will ich Ihnen dann doch mal vorführen. Das ist doch nicht. Entschuldigung. Also 79. Ah ja, hier. Entschuldigung. Der Schüler Silu sprach zu Konfuzius: Wenn euch der Herrscher des Staates Wei die Regierung anvertraute, was würdet ihr zuerst tun? Der Meister antwortete: Unbedingt die Namen richtig stellen. Stimmen die Namen und Begriffe nicht, so ist die Sprache konfus. Ist die Sprache konfus, so entstehen Unordnung und Misserfolg. Gibt es Unordnung und Misserfolg, so geraten Anstand und gute Sitten in Verfall. Sind Anstand und gute Sitten in Frage gestellt, so gibt es keine gerechten Strafen mehr. Gibt es keine gerechten Strafen mehr, so weiß das Volk nicht, was es tun und was es lassen soll. Darum muss der Edle die Begriffe und Namen korrekt benutzen und auch richtig danach handeln können. Er geht mit seinen Worten niemals leichtfertig um. Hier ist, glaube ich, kann man nicht sagen, dass das eine schlechtere Übersetzung ist, aber es ist auch nicht signifikant besser. Ja, also, ob man das so rum oder so rum darstellt, für die Fragen, die wir gestellt haben, macht das eigentlich keinen signifikanten Unterschied. Dann habe ich wieder ein Textstück, das bei Moritz nicht vorkommt. wenn in einem Staate faule Stellen sind, die eine Verwirrung der Begriffe verursachen, so ist ein energisches, klares Wort eine Unmöglichkeit. Und das ist jetzt sehr interessant. Es ist jetzt nicht ein sprachliches Problem, das eine Verwirrung der Begriffe verursacht, sondern es ist ein reales Problem. Im Staat gibt es eine faule Stelle. Das führt dazu, dass die Begriffe durcheinander kommen.
Die Mainstream-Presse zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Und in dieser Situation ist ein klares, energisches Wort unmöglich, weil die Begriffe verwirrt sind durch einen Missstand im Staat, kann hier nicht einfach gesagt werden, jetzt stellen wir das mal richtig. Und diese daraus entspringende öffentliche Unordnung lässt keine Äußerung der wahrhaftigen geistigen Kultur aufkommen, denn diese Verlogenheit dringt ein, auch in Religion und Kunst. Also hier wird jetzt deutlich, dass schon bei Konfuzius dieses Philosophieren gleichzeitig immer auch Kritik der gegenwärtigen Kultur ist. Die gegenwärtige Kultur der streitenden Reiche und was sich dann daraus ergab, wird grundsätzlich als verlogen charakterisiert. Und diese Verlogenheit wird auch in Religion und Kunst diagnostiziert. Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen, denn ohne diese Geisteskultur ist aber auf der anderen Seite eine gerechte Justizverwaltung unmöglich und dadurch entsteht eine allgemeine Unsicherheit und Beunruhigung des öffentlichen Lebens. Schlussfolgerung: Darum ist für einen charaktervollen Mann eine unerlässliche Vorbedingung alles Wirkens, dass seine Begriffe alle so beschaffen sind, dass er sie aussprechen kann und dass seine Worte so sind, dass er sie in Taten umsetzen kann. Das ist nur möglich bei unbedingter Genauigkeit und Wahrhaftigkeit. Also diese Richtigstellung der Namen ist eigentlich ein Reformprogramm. Wobei der Gedanke immer wieder ist, diese Reform beginnt bei dem Ratgeber und wird von dort sozusagen an die politischen Instanzen, an den Beamtenapparat weitergegeben. Dann haben wir wieder ein Stück, was bei Moritz und Wilhelm übersetzt ist. Van Schie bat um Belehrung über den Ackerbau. Der Meister sprach: In diesem Stück bin ich nicht so bewandert wie ein alter Bauer. Darauf bat er um Belehrung über den Gartenbau. Der Meister sprach: Daran bin ich nicht so bewandert wie ein alter Gärtner. Van Schie ging hinaus. Da sprach der Meister: Ein beschränkter Mensch ist er doch, dieser Van Schie. Wenn die Oberen die Ordnung hochhalten, so wird das Volk nie wagen, unehrerbietig zu sein. Wenn die Oberen die Gerechtigkeit hochhalten, so wird das Volk nie wagen, widerspenstig zu sein. Wenn die Oberen die Wahrhaftigkeit hochhalten, so wird das Volk nie wagen, unaufrichtig zu sein. Wenn es aber so steht, so werden die Leute aus allen vier Himmelsrichtungen mit ihren Kindern auf dem Rücken herbeikommen. Was braucht man dazu? Die Lehre vom Ackerbau. Das ist natürlich ganz bemerkenswert. Hier wird ein spezifischer Anspruch, nämlich ein Anspruch, den wir aus der griechischen Philosophie oder aus dem Mythos des Protagoras kennen, wo gesagt wird, Technik, wie sie Prometheus gebracht hat, reicht nicht zum Zusammenleben, sondern man braucht, bei Protagoras ist es Eidos und Dike, also Bewusstsein der eigenen Stellung und Gerechtigkeit, und das ist hier durchaus vergleichbar. Also es wird hier auch argumentiert, die technische Arbeitsteilung ist Sache der Spezialisten, was natürlich schon voraussetzt, dass der Grad der Arbeitsteilung hoch ist. Es gibt eine arbeitsteilige Produktion und es gibt ein Verwaltungs-, Führungs-, Lenkungs-, Ausrichtungsapparat von Beamten. Und es wird gesagt, dieser Apparat in seinen Führungspositionen hat einen eigenen eine eigene Kompetenz, eine eigene Fähigkeit. Und diese Fähigkeit zu lehren, das entspricht der Eubulia, der Wohlberatenheit des Pythagoras, ist die Fähigkeit, die sich Konfuzius selber für sich in Anspruch nimmt. Und wobei er das interessant ist, dass er das in die Begriffe der Ordnung, der Gerechtigkeit und der Wahrhaftigkeit bringt, mit der ganz charakteristischen Wende, dass die Oberen, also die Herrscher und ihr Beamten, ihr führender Beamtenapparat, also die führenden Leute des Beamtenapparates, diese Haltung verkörpern müssen, dann gibt es keine Probleme mit dem Volk. Was man natürlich auch umgekehrt lesen kann, dass es Probleme mit dem Volk gibt, was damals sozusagen üblich war, also Bauernaufstände, Aufstände in den Städten und sowas, waren relativ verbreitet, liegt nicht etwa daran, dass das Volk irgendwie dumm oder böse ist, sondern es liegt daran, dass die Oberen nicht die richtige Haltung praktizieren.
Meinst du, dass Sie nicht mal einen Blick auf die heutige Zeit vielleicht zu werfen? Das ist doch hochaktuell im Grunde.
Naja, das ist sozusagen, da ist eine Grundstruktur politischer Gefolgschaft und politischer Herrschaft schon mit angesprochen. Ich würde in dem Zusammenhang zitieren Bertolt Brecht mit dem schönen Satz, wie war das noch mit dem Panzer? Herr General, Ihr Panzer ist mächtig, aber er braucht einen Fahrer. Ja, das ist der Gedanke, der steht ihm ja auch zugrunde. Also das, wobei hier eigentlich die umgekehrte Richtung ist, damit das Volk folgt, mit F, ist es nötig, dass die Oberen gerecht, wahrhaftig und ordnungsreproduzierend sich verhalten.
Wir haben doch jetzt eine Abwendung vom Establishment.
Postfaktische Zeiten.
Ja gut, das will ich jetzt nicht ausweiten. Jetzt kommen wir wieder zu einem Stück, was bei beiden sich findet. Der Meister fuhr durch W. Jan Ju lenkte den Wagen. Der Meister sprach, der Herrscher vermutlich. Wie zahlreich ist das Volk? Jan Ju sprach, wenn es so zahlreich ist, was könnte man dem noch hinzufügen? Der Meister sprach, es wohlhabend machen. Jan Ju sprach, und wenn es wohlhabend ist, was kann man noch hinzufügen? Der Meister sprach, es bilden. Also es wird eben auch nicht einfach jetzt unterstellt, dass das Volk, also das Volk ordentlich zu versorgen, dass es nicht hungert, ist auch ein wichtiges Thema. Es ist nicht so, dass hier jetzt die Wohlhabenheit gewissermaßen von null gedacht wird, sondern es wird erstens ist Ausmerzung der Hungersnöte, die damals auch das waren Hungere wollten, wenn die Bauern da revoltieren, ist sozusagen der erste Schritt. Der zweite ist dann das Wohlhaben machen und dann das, der dritte, das Bilden. Das heißt, der Gedanke, sozusagen, dass Bildung etwas für die Eliten ist, was den europäischen Humanismus lange Zeit sozusagen verkrüppelt hat, der ist hier so nicht anwesend. Es ist zwar nicht so, dass die Volksbildung gewissermaßen die allererste Priorität ist, erst muss man das Volk satt machen, dann muss man es wohlhabend machen, aber immerhin, die Perspektive der Volksbildung ist explizit da. Wenn ich jetzt das bei Moritz ihn zitiere, so, das ist jetzt Also, das heißt dann, Konfuzius fuhr den Staat Wei, Ran Quio legte den Wagen. Wie viele Menschen es hier gibt, sprach der Meister. Da fragte Ran Quio, dass es schon so viele sind, was könnte man noch dazu tun? Konfuzius erwiderte, sie wohlhabend machen. Darauf wieder Ran Quio, und wenn die Menschen wohlhabend sind, was dann noch? Sie bilden, sprach der Meister. Also ich denke, auch da ist der Unterschied nicht so, dass man sagt, man müsste jetzt die Übersetzung von Wilhelm beiseite legen. Damit kommen wir zum nächsten, was wieder alleine bei Wilhelm steht. Sigung fragte, welche Eigenschaften erforderlich seien, um zur geistigen Aristokratie gezählt werden zu können. Und damit wird jetzt das, was ich vorhin erzählt habe, dass das gewissermaßen depossedierte Ritter waren, aus denen sich diese Gruppe, aus der dann Konfuzius und Mencius hervorgegangen sind, nochmal plastisch. Also sie hatten eben den Anspruch, wir sind zwar arm und abhängig, aber wir sind die geistige Aristokratie. Also gewissermaßen Bildungsprogramm als Ersatz für feudale Position. Und der Meister antwortete, immer wieder diese Struktur, gibt eine Frage und dann wird der Meister, antwortet der Meister. Wer zu den leitenden Kreisen gehören will, der muss in seinem persönlichen Auftreten auf Ehre halten. Bei diplomatischen Missionen irgendwelcher Art muss er seiner Aufgabe gewachsen sein, sodass er seine Regierung zu vertreten vermag, ohne einen Makel auf sie kommen zu lassen. Und das finde ich jetzt erstmal ganz bemerkenswert, weil das zeigt, wie eng diese freischwebende intellektuellen Kaste, die sich da herausgebildet hat, doch noch mit dem Regierungsgeschäft verbunden ist. Auf die Frage nach der geistigen Aristokratie antwortet Konfuzius, wer zu den leitenden Kreisen gehört, der muss das richtig machen und richtig seine Funktionen in diesem Staatsapparat ausfüllen. Ja, es ist nicht etwa so, dass er so etwas wie eine innere Immigration oder irgendwie sowas propagiert. Das ist völlig außerhalb seines Horizonts offenbar. Und es wird eben dann nach der nächstfolgenden Stufe gefragt. Und der nächstfolgende nach den leitenden Kreisen. Und da sagt der Meister, er bekam zur Antwort, dass hier diejenigen Männer in Betracht kommen, die, obwohl nicht hervorragend begabt, doch wenigstens sich einen tadellosen moralischen Ruf erfreuen. Und dann gäbe es noch die Klasse der querköpfigen Pedanten, sofern sie wenigstens zuverlässig seien und konsequente Arbeiter. Dann könne man die durchaus noch gebrauchen. Und dann wird gefragt, wo denn die Staatsdiener der damaligen Zeit unterzubringen sind, welcher Kategorie die angehören. Und da wird gesagt, der Meister seufzte und gab zur Antwort, dass diese Leute gar nicht in Betracht kämen als Staatsmänner, also als Leute, die Ämter verwalten, weil sie eben nur routinierter Geldmacher seien. Ja. Und das ist dann ein ganz grundlegendes Thema. Also neben dem verlorenen Gesamtreich ist die Geldwirtschaft immer wieder das Thema, an dem sich Konfuzius, Mencius und die anderen abarbeiten. Die Geldwirtschaft, die eben nicht hierarchisch ist. Es gibt zwar auch geldgestützte Herrschaftsverhältnisse zwischen Reichen und Armen, aber es gibt vom Geld gestiftet keine Hierarchie, sondern ein Penny ist ein Penny, egal in wessen Hand. Das ist sozusagen der große Gegner. Die Einheit des Reiches ist sozusagen das große Wunschthema. Die alten Verhältnisse wo alles noch sinnvoll war, ist sozusagen immer wieder die Folie, auf die hingedacht wird. Und die Geldwirtschaft ist die Gegenkraft, gegen die angedacht wird. Dann habe ich wieder nur Richard. Also das ist alles nicht, wo ich Ihnen nur den Richard vorlese, das ist alles nur nicht im Moritz. Der macht eine Unterscheidung, vermutlich, da bin ich, hätte ich gerne eine andere Übersetzung, aber die habe ich eben nicht. Der macht eine Unterscheidung zwischen dem höheren Mensch und, ich würde ja denken, den gewöhnlichen Menschen. Aber er sagt den Massenmenschen. Und ich denke, ich so Kulturkritik, hier überlagert sich der Konfuzianismus mit Kulturkritik aus dem ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, würde ich denken. Aber gut. Der höhere Mensch ist mit seinen Sinnen und Denken bei den höchsten Zielen der Menschheit und in dieser höheren Welt fühlt er sich zu Hause. Die Massenmenschen sind mit ihren Dichten und Trachten aufs Irdische gerichtet und sammeln ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet. Also der Gedanke der geistigen Aristokratie war eben ja schon formuliert, dieser Anspruch, besser zu sein, weil man sich fürs Höhere interessiert, ist ziemlich grundlegend in der konfuzianischen Literatur. Wie gesagt, die Bildung auch des Volkes ist nicht außer Perspektive, aber die Ausgangslage wird tatsächlich so dargestellt, wobei man vielleicht sagen könnte, die von denen gerade gesagt wurde, dass sie für Ämter oder Staatsmannschaft nicht in Betracht kämen, weil sie sich nur für Geld interessieren, die sind natürlich in diesem Sinne Massenmenschen oder gewöhnlich. Dann wird zwischen Altertum und Gegenwart auch ein beliebter Topos differenziert. Im Altertum suchte man Kenntnisse. Im Altertum suchte man Kenntnisse, um sich selbst dadurch zu vervollkommnen. Heutzutage sammelt man Kenntnisse, um damit vor Leuten zu scheinen. Also der Prestigeeffekt von Kenntnissen ist in der neuen Gesellschaft im Vordergrund und nicht mehr die eigene Vervollkommnung. Dann habe ich hier tatsächlich ein Stück, was wieder bei Moritz auch ist. Der Meister sprach, und hier gibt es gar keine Frage oder sowas, sondern hier wird einfach nur ein Spruch des Meisters überliefert. Zum Pfad des Edlen gehören drei Stücke, die ich nicht kann. Sittlichkeit macht ihn frei von Leid, Weisheit macht ihn frei von Zweifeln, Entschlossenheit macht ihn frei von Furcht. Drei Stücke, von denen der Meister sagt, er kann das nicht. Und dann wird noch hinzugefügt, was wir aus der Protagoria-Schule kennen, Sigung sprach, das hat der Meister selbst gesagt. Das ist natürlich schon interessant. Und ich denke, da steckt ein ganz grundlegender Zug dieses Philosophierens dahinter. Das Ideal, das propagiert wird, wird als eine, flapsig gesagt, unendliche Aufgabe beschrieben. Selbst der Meister hat es nicht erreicht. Ich glaube, das ist die Pointe. Und das wird dann durch dieses Pythagoreisch kennen wir das, Autos Epha, er selbst hat es gesagt, nochmal verstärkt. Ja, das haben wir. Ach so, da kann ich dann noch mal gucken, wie sieht das denn bei Moritz aus, weil das haben wir da. Das ist interessant. Konfuzius sprach, zum Weg des Edlen gehört dreierlei. Aber ich bewältige es nicht. Richtiges Verhalten zu anderen Menschen, es befreit von Sorgen. Weisheit, sie bewahrt vor Zweifeln. Entschlossenheit, sie überwindet die Furcht. Qigong bemerkt, so beurteilt der Meister sich selbst. Also ich finde den Wilhelm da prägnanter, muss ich schon sagen. Aber das ist sozusagen, führt nicht dazu, dass man was anderes denkt. Aber ich meine, die Überprüfung ist dann damit, glaube ich, erstmal gemacht. Dann haben wir wieder ein Stück, was wir nur bei Wilhelm haben. Ach nee, das haben wir auch bei Moritz, aber da will ich jetzt nicht den Vergleich machen. Es gibt verschiedene Gründe der Weltflucht. Die würdigsten haben überhaupt der Welt prinzipiell abgesagt. Andere gibt es, die ziehen sich in die Einsamkeit zurück, um der Ungerechtigkeit eines bestimmten Landes zu entgehen. Wieder andere ziehen sich zurück, wenn sie bei ihrem Herrscher auf unfreundliche Mienen und abweisendes Betragen stoßen. Die letzten endlich ziehen sich zurück, wenn sie geradezu dazu aufgefordert worden sind. Also es wird hier die Distanzierung von der Welt als eigentlich als erstrebenswerte Grundhaltung propagiert. Aber dazu ist im Grunde nur der Weise, und Konfuzius selber ist kein Weiser, wie wir gerade gehört haben, in der Lage. Und das heißt, die sozusagen konkreteren Anlässe, dass die Ungerechtigkeit eines bestimmten Landes vermieden werden soll, dass ein Herrscher einem Herrscher ausgewichen wird oder eine konkrete Aufforderung befolgt wird, treten doch in den Vordergrund. Und es wird wieder, das ist wieder auch dieser zentrale Stellenwert der Bildung, wenn die regierenden Kreise sich wirklich bestreben, in der Aneignung der Kulturformen, sich zu allseitig gebildeten Menschen zu entwickeln, so werden sie in den Augen der Untertanen so ehrwürdig, dass niemand ihnen sich zu widersetzen wagt, sondern das Volk zu allen Diensten sich bereit finden lässt. Und hier, denke ich, wird dann auch noch mal deutlich, was vorhin ja ein bisschen schwierig war, die Aneignung der Kulturformen. Das kann man ja ganz oberflächlich als sozusagen die Aneignung der Rituale und Etiketten begreifen. Und das hat sicherlich eine Rolle gespielt und das ist plausibel, dass die alte Ritterklasse eben wusste, wie man ein Besteck auflegt und wie man Spargel isst und all solche schwierigen Dinge. Also ich kenne das noch aus den 1950er Jahren, da haben tatsächlich verarmte Adlige, vor allen Dingen aus dem Baltikum, in reichen Familien sozusagen Ratschläge erteilt, wie man das alles so zweckmäßig und eindrucksvoll einrichtet. Und sie haben übrigens dann auch Bridge-Unterricht gegeben, was dann gewissermaßen das nochmal konkretisierte, denn Bridge-Spielen war sozusagen vornehm. Ich weiß nicht, ob es sowas heute noch gibt. Vermutlich wird man, wenn man genau sucht, sowas auch wieder finden können. Nur ist hier dann schon deutlich, dass es nicht darum geht, sich bloß die Etikette anzueignen. Sondern es geht eben, insofern ist diese Übersetzung mit Kulturformen ganz glücklich, es geht eben um alles das, was man machen muss, um ein effizienter, guter und letztlich auch gerechter Herrscher zu sein. All diese Fähigkeiten sind ja nicht Spezialwissen, das kann man mit Protagoras schon wissen, sondern sind ein Wissen eigener Art. Und dieses Wissen wird hier verwoben mit der Aneignung der kulturellen Tradition. Also Ren wird in Li gesucht und gefunden. Aber Li wird damit auch mit Ren sozusagen erfüllt und ergänzt. Das ist, glaube ich, die Operation, die wir hier unterstellen. Und wieder wird eben betont, dann ist das Volk nicht widerspenstig, sondern dann folgt das Volk gerne. Das ist hier immer wieder der zentrale Gedanke. Im gerechten Staat hat das Volk kein Problem, Volk zu sein. Das wird jetzt nochmal weiter ausgebaut. Da hat, die ganzen Überschriften sind von Wilhelm. Da hat der Wilhelm drüber geschrieben, vom Nichtstun. Der Meister sprach, der heilige Herrscher Shun hat es am besten verstanden, ohne alle äußeren Geschäft oder alle äußere Geschäftigkeit durch die bloße Macht seines persönlichen Einflusses das Reich in Ordnung zu halten. Für alle einzelnen Verrichtungen hat er die rechten Leute, sodass er sich nicht in das äußere Getriebe einzumischen brauchte, sondern sich darauf beschränken konnte, durch höchste Kultur seiner Persönlichkeit den stillen Einfluss seines Wesens als Herrscher wirken zu lassen. Das ist dieses Ideal, ja, des Nichtstuns als Wirken lassen des eigenen Vorbilds. Womit natürlich gleichzeitig die Ansprüche an die Vorbildhaftigkeit hoch gesteigert werden. Denn es bedarf sozusagen keiner Unterwerfung, um dieses Vorbild vorbildhaft zu finden. Das ist der Anspruch. Das war jetzt 125. Es wird jetzt wieder erzählt, der Lieblingsjünger Yan Yuan oder Hui fragte nach den Grundsätzen der Landesregierung. Der Meister antwortete, was für den Herrscher vor allem notwendig ist, dass der Verlauf des menschlichen Lebens mit den ewigen Ordnungen der Welt übereinstimmt. Das geschieht durch die Ordnung der Zeit. Bei dieser Ordnung der Zeit schließe man sich in die Ordnung der Hia-Dynastie, eine legendäre Dynastie, an, die das Jahr mit dem Frühling beginnen lässt. Auf diese Weise steht die menschliche Tätigkeit am schönsten im Einklang mit dem Naturlauf. Also Kalender, Zeitrechnung, all diese Fragen, Einteilung des Tages und so weiter. Und sozusagen Übereinstimmung des Lebensrhythmus des Gemeinwesens mit dem Lebensrhythmus der Natur. Das sind hier die Gesichtspunkte. Die zweite notwendige Handlung des Herrschers besteht in der Ordnung der Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens. Für diese Gebrauchsgegenstände ist der wichtigste Grundsatz einfache und solide Sachlichkeit, wie das zur Zeit der Yin-Dynastie üblich war. Ja, also das ist wieder eine ganz charakteristische Wendung. Sachliche Notwendigkeit wird immer wieder gegen Luxus, Dekor und Überfluss in Stellung gebracht. Ja, und das wird dann gleichzeitig mit diesem nostalgischen Blick auf die alten Reiche verknüpft, ja, hier die legendären alten Reiche, in denen dieser ganze neumodische Luxus, das Geld und all das noch nicht existiert haben.
Also Dekor und im Sinne von nicht von Schicklichkeit, sondern von Schmuck.
Ja, Dekor, nicht Dekorum.
Ah, ja.
Ja. Die dritte Kultureinrichtung ist die Religion und der Ausdruck der moralischen Gesinnung, wie er in festlichen Zeremonien zutage tritt. Hier kann man sich der Pracht und Feinheit der Zhao-Dynastie, die hat es gegeben, anschließen, weil diese Pracht die ganze Lebenshaltung hebt. Die Kunst der Musik nehme die klassische Tonskunst des Altertums zum Vorbild, die Reinheit der Stimme und Vollendung des Ausdrucks verbindet. Und das ist natürlich hier jetzt ganz spannend. Was heißt hier Religion? Religion heißt hier Praxis der Selbstfeier der Gesellschaft. Von irgendwas sozusagen Überirdischen oder Jenseitigen ist in diesem Zusammenhang keine Rede. Also da würde ich auch sagen, sind wir an der Grenze der Übersetzung von Wilhelm, der natürlich einen ganz starken Begriff von christlicher Religion gehabt hat. Das wird nun nochmal erläutert. Diese Ordnungen müssen als eine objektive Macht gleich Naturgesetzen das ganze Leben regeln. Da muss man alles fernhalten, was ihre Wirkung beeinträchtigen könnte. Das ist in erster Linie der nervös anreizende moderne Musik, die der Stimmung so viel Spielraum gibt, und die eindrucksvollen Redner, die durch ihre spitzfindige Subjektivität alle Schranken der Wahrheit überspringen und gerade durch den Einfluss ihrer Subjektivität eine Gefahr für das Gemeinwesen bedeuten. Platon zur Rhetorik hat sich vergleichbar geäußert. Ich muss wieder gucken. Auch wieder etwas, was nur bei Wilhelm steht. Der Meister sprach: Ich habe es mir auch sauer werden lassen mit Spekulationen über die Wahrheit. Aber die Welt ist zu groß und zu schwer zu verstehen, als dass ein einzelner Mensch ihre Geheimnisse ergründen könnte. Das ist eine ganz bemerkenswerte These. Das heißt, das, was in der griechischen Traditionslinie gewissermaßen die Grundlage der Philosophie als eigenständiger Tätigkeit geworden ist, die Erforschung der gesamten Wirklichkeit und der Versuch, sie gewissermaßen auf elementare Begriffe zu bringen, wird hier, man kann sagen, skeptisch beiseite geschoben. Zu groß und zu schwer zu verstehen, als dass ein einzelner Mensch ihre Geheimnisse ergründen könnte. Der Weg, um vorwärts zu kommen, ist vielmehr der, dass wir die Kulturüberlieferung, die die Geschlechter vor uns geschaffen haben, uns lernend aneignen und aufgrund dieses Erbes der Vergangenheit die Erkenntnis fördern. Also,
da kommt man ja auch nicht weiter.
Natürlich nicht.
Man könnte vielleicht einwenden, das hat mit dem Gadamer, mit dem Wahrheitsbegriff zu tun.
Ja, das ist sozusagen, wenn man so will, ist der Gadamer da dabei, sich gewissermaßen der konfuzianischen Tradition anzuschließen, indem er eben sagt, alles, was wir denken, ist aus dem Wirkungszusammenhang zu begreifen und muss sich in diesen Wirkungszusammenhang begeben und ihm unterwerfen. Hier ist es eigentlich ein klein bisschen komplizierter, weil er sagt, aufgrund dieses Erbes der Vergangenheit die Erkenntnis fördern. Das heißt, und darin ist ja was. Also naturwissenschaftliche Erkenntnis oder wissenschaftliche Erkenntnis ist nicht einfach etwas, was die Einzelnen so von sich aus und isoliert produzieren. Sondern es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Werk, erstens. Und zweitens etwas, dem ganz viel tradiertes Wissen über elementare Sachverhalte zugrunde liegt. Also die Scheibe von Nebra kann man ja zitieren, wo die Leute dann schon die ersten astronomischen Kenntnisse festgehalten haben. Und insofern ist es eben nicht wirklich so, dass Thales oder Anaximander gewissermaßen die Wissenschaft von der Physis erfinden, sondern sie artikulieren sie aufgrund eines Wissens, das sie bereits vorfinden. Und eines Wissens, was nicht individuelles Wissen ist, sondern kollektiv tradiertes. Das ist sicherlich die eine Seite. Aber der Anspruch, das jetzt begrifflich beweisend auf den Punkt zu bringen, wie er sowohl bei Thales als auch bei Pythagoras zu finden ist, der ist hier eben beiseite gelassen. Und das ist sicherlich eine Schranke, aber jedenfalls eine Eigentümlichkeit der chinesischen Philosophie, dass sie diesen Schritt, der für die griechische Philosophie doch recht zentral gewesen ist, trotz aller Versuche Platons, die Naturwissenschaften sozusagen wegzudiskutieren. Aber immerhin die Mathematik und die Geometrie hat er als Wissenschaften für die Philosophie auch für entscheidend gehalten. Das wird hier zugunsten einer solchen Rückverweisung auf die Kulturüberlieferung beiseite geschoben. Es wird zwar auch dann weiterhin der Anspruch, insofern ist es dann nicht ganz Gadamer, Erkenntnis zu produzieren, aufrechtzuerhalten. Also wenn bei Gadamer ist es ja einfach nur die Reproduktion der und Variation der Tradition. Aber diese sozusagen eigenständige Bedeutung der Wissenschaft und des Beweisens wird hier übergangen. Damit kommt.
Das läuft ja parallel.
Ja, ja. Es ist nicht so, dass es in China keine Wissenschaft gegeben hat. Es hat in China also avancierte Wissenschaften gegeben, aber die Philosophen haben sich dafür eben nicht interessiert. Das ist das Bemerkenswerte und vielleicht auch Bedenkliche dabei. Dann wird nochmal Seite 234 jetzt auch wieder nur Wilhelm festgehalten, das Streben des höheren Menschen oder des Edlen, ne, ist auf die Wahrheit gerichtet, nicht auf irdische Güter. Und das ist sozusagen gut philosophisch, wie Wahrheit die Wahrheit. Plato amicus, magus amica, veritas. Ne? Platon ist unser Freund, aber in höherem Maße unser Freund. Ist die Wahrheit, Aristoteles. So wird er im Mittelalter zitiert. Und das ist hier auch so. Auf die Wahrheit gerichtet, nicht auf irdische Güter. Die Verteilung der irdischen Güter hängt ja so oft vom Zufall ab. Es ist ja durchaus nicht gesagt, dass der, der sein ganzes Leben dem Broterwerb gewidmet hat, auch immer der Not entgeht. Ebenso wenig ist es ausgemacht, dass wer sich dem Studium zugewandt hat und nun notwendig auf jeden Besitz verzichten müsse. Aber das Herz ist nicht dabei. Das ganze Sehen des höheren Menschen geht nach der Wahrheit, nicht danach, aus der Armut herauszukommen. Aber ich denke, das ist ganz klar, dass das sozusagen eine, wie soll man sagen, Weltanschauung einer tragischen Ritterklasse gewesen ist. Ne, wo, so wie Pascal den Amtsadel in seiner unmöglichen Stellung im alten Regime reflektiert hat, so wird hier eben reflektiert eine Position, in der die Armut verbreitet war und zur Legitimierung, dass man trotzdem an dieser Position und Lebensweise festhielt, die Wahrheit der Armut entgegengestellt wurde. Das heißt, man kann das auch dann einordnen, wenn man eben nicht an einem Fürstenhof war und dort solche Stückchen zum Besten gab, ja, irgendwo zwischen Hofnarr und Minister, ja, also da gibt es ja ein gewisses Spektrum, dann waren die Leute arm. Es sei denn, sie hatten reiche Schüler und Gönner. Aber dann war es wieder vergleichbar mit der Situation bei Hofe. Und das wird dann nach allen Seiten variiert. Ein nächster Punkt hier. Noch wichtiger als die notwendigsten Lebenselemente wie Feuer und Wasser ist für den Menschen die Sittlichkeit. Denn so wohltätig des Feuers und des Wassers Macht sein kann, diese Mächte bergen doch Gefahren für den Menschen, während man sich der Sittlichkeit nahen kann, ohne jede Befürchtung vor Gefahr. Das heißt, hier gibt es so etwas wie einen sicheren Hort, in dem man sich vor den Gefahren des auseinandergerissenen Lebens der Gegenwart retten kann. Nun wird in dieser Situation, also wir haben hier eine Klasse oder eine Kaste, also eine soziale Kategorie, die durch ihr Wissen lebt. Das ist, glaube ich, das bestimmende Merkmal. Und dann wird überliefert, wieder so ein Stück. Meister Kung sprach, bei der Geburt schon Wissen zu haben, das ist die höchste Stufe. Durch Lernen Wissen zu erwerben, das ist die nächste Stufe. Schwierigkeiten zu haben und doch zu lernen, das ist die übernächste Stufe. Schwierigkeiten haben und nicht lernen, das ist die unterste Stufe des gemeinen Volkes. Also die Hierarchie ist hier deutlich, aber gleichzeitig ist auch schon klar, dass die erste Stufe, nämlich bei der Geburt schon Wissen zu haben, die als höchste Stufe angegeben wird, keine Stufe ist, wo auch nur ein Meister wie Kung Fu Tse sich einordnen kann. Sondern alle fangen damit an, Schwierigkeiten zu haben und doch zu lernen und dann durch Lernen Wissen zu erwerben. Wobei diese Art von sozusagen freigesetzter Gelehrsamkeit ist dann selber an soziale Voraussetzungen gebunden. Also das setzt dann schon voraus, dass es sowas wie eine Schulung, eine Literatur, eine Tradition, eine Anreichung von Kulturtechniken und so weiter gibt. Und das wird jetzt nochmal, wenn Sie so wollen, epistemologisch gewendet in einem Zusatz. Die höchste Art des Wissens ist die intuitive Veranlagung, die ohne weiteres die Wahrheit erkennt. Die nächste Stufe ist, durch diskursive, denkende Verarbeitung des überlieferten Kulturerwerbs die Wahrheit zu erkennen. Das ist das, was die Gelehrten tun. Noch eine Stufe tiefer stehen die, welche in ihrer Geistesstruktur sich behindert finden, aber durch großen Fleiß die Schranken ihrer Begabung zu überwinden wissen. Hoffnungslos ist nur die Menschenklasse, die Dummheit und Faulheit vereinigt. Das Wissen als soziales Konstituenz wird hier jetzt dann hierarchisch gewendet. Und das wird dann nochmal alles projiziert auf den Kontrast zwischen der alten und der Zeit und der Gegenwart. Der Meister sprach, bei den Alten hatten die Leute drei Schwächen, die so heute wohl nicht mehr vorkommen. In alter Zeit waren die Schwärmer rücksichtslos, heute sind sie zügellos. In alter Zeit waren die Harten verschlossen, heute sind sie zänkisch und rechthaberisch. In alter Zeit waren die Toren gerade, heute sind sie verschlagen. Auch die Alten hatten ihre, als wieder der Zusatz, auch die Alten hatten ihre Fehler und wir können wohl behaupten, dass manche dieser Fehler heutzutage überwunden sind. In alter Zeit pflichten sich exzentrische Schwärmer durch unbekümmerte Rücksichtslosigkeit auszuzeichnen. Heutzutage sind jene Leute jenseits von Gut und Böse. Auch im Altertum gab es harte Charaktere, die sich verschlossen und unzugänglich zeigten. Heutzutage streiten sich diese Leute in kleinlicher Rechthaberei herum. Auch das Altertum kannte Toren, die gerade heraus und ehrlich waren. Heutzutage ist die Dummheit mit verlogener Pfiffigkeit gepaart. Also es wird dann im Einzelnen immer wieder durchdekliniert, warum es heute doch noch schlechter ist. Ohne dass das bezogen wird auf sowas wie eine allgemeine anthropologische unterschiedliche Bestimmung in der alten Zeit und heute. Sondern dieselben Grundgruppen von unterschiedlichen Menschen leben oder diese Zugehörigkeit zu diesen Grundgruppen wirkt sich in den unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich aus. Das scheint der Grundgedanke zu sein. Und damit ist auch nochmal deutlich, vielleicht warum all dieses so im Grunde knapp formuliert ist. Das wird hier nochmal ausdrücklich gemacht. Der Meister sprach, was nützen alle Worte? Ich wollte, ich hätte es nicht nötig, so viel zu reden. Der Jünger Zigong äußerte sich besorgt. Aber wenn der Meister nicht redet, wie können dann wir Schüler die Tradition fortführen? Der Meister sprach, die Wahrheit zeigt sich wirksam durch feste und klare Lebensordnungen, die objektiv wirken, wie die ewigen Ordnungen des Himmels. Diese Ordnungen sind wirksam, die Jahreszeiten gehen ihren Gang und alle Geschöpfe lehen und gedeihen in diesen Ordnungen, ohne dass der Himmel zu reden brauchte. Ebenso muss das moralische Leben der Menschen durch solche automatisch wirkenden Ordnungen, wie sie die heiligen Herrscher des Altertums geschaffen, geregelt und erzeugt werden. Mit bloßen Worten ist da nichts getan. Da ist eine ganz interessante Verbindung von Einsicht und Blockade. Einsicht, dass es nicht darum geht, einfach nur verbal sich zu orientieren, sondern wir es mit Mechanismen, Strukturen zu tun haben, so wie in der Natur, auch in der Gesellschaft. Verbohrtheit, dass es einfach nur darum ginge, solch eine automatisch wirkende Ordnung wie die des Altertums wieder zu schaffen. Ich schaue mal, dass ich dann doch gleich, es geht gleich zu Ende. Dann hat der Konfuzius seine Position noch einmal zusammengefasst. Der Meister sprach, wer nicht den Willen Gottes kennt, der kann kein Edler sein. Wer die Form der Sitte nicht kennt, der kann nicht gefestigt sein. Wer die Rede nicht kennt, der kann nicht die Menschen kennen. Oder wer zu den auserwählten Menschen gehört, denen die Herrschaft über andere anvertraut werden kann, der muss vor allem den Willen Gottes kennen, von dem alles auf Erden abhängt, damit er in all seinem Tun und Lassen sich nach ihm richten kann. Er muss die Schönheit verstehen, deren Rhythmus das Leben beherrscht und durch die Ewigkeit der Form, der Vergänglichkeit und der Erscheinung Halt verleiht. Er muss die Rede kennen, den Ausdruck dessen, was im Menschen ist, damit er imstande ist, die Menschen zu verstehen und leiten. Und das will ich Ihnen dann doch auch nochmal in der Übersetzung von Moritz anbieten. Moment. Ja, da ist es viel kürzer, das ist nur der erste Absatz. Wer den Willen des Himmels nicht kennt, kann kein Edler sein. Wer die Regeln sittlichen Verhaltens nicht kennt, hat im Leben keinen festen Stand. Wer nicht Worte richtig zu verstehen weiß, kann die Menschen nicht erkennen. Ich denke, hier ist es doch wichtig, dass hier der Wilhelm den Willen Gottes an die Stelle des Begriffs des Himmels gesetzt hat und damit in der Tat eine christliche Interpretation des Konfuzianismus vorgenommen hat, für die es keine Grundlage gibt.
So ein Übersetzungsfehler, also man hat so eine steile These, Übersetzung, Gottesübersetzung,
ja.
Dass der sich das also als Fachmann erlauben kann, das wundert einen nun doch nicht.
Naja, es ist natürlich...
Das ist ja nun ein weitreichender Unterschied.
Ja, das ist in der Tat. Und
das ist ein Rückgriff auf die Tradition, die eigentlich nicht zu verstehen ist.
Ja. Aber ich meine, da sind wir natürlich bei einem Problem. Der Begriff des Himmels hat ein weites Spektrum in der chinesischen Tradition. Und es gibt auch sehr an den Anfängen diesen Gedanken, dass der Himmel der Ort der Götter ist, der Raum der Götter. Aber in der Tat, der Himmel ist nicht selber Gott und ist bestenfalls der Raum der Götter. Er ist aber in der meisten Literatur so etwas wie ein überirdischer Raum, und Götter oder Gott spielt dabei keine Rolle. Also da ist, haben wir wirklich, deswegen habe ich Ihnen da hier dann noch die Kontrastübersetzung gebracht. Da ist wirklich ein Punkt, wo der Wilhelm missbräuchlich übersetzt hat. Aber in den anderen Beispielen, ich habe Ihnen ja ein Beispiel gezeigt, kann man das so nicht sagen. Da ist er oft derjenige, der deutlicher herausbringt, was da sinnfällig das Problem ist. Also insofern, seine christliche Voreingenommenheit hat ihm gelegentlich offenbar auch zum Verständnis verholfen. Aber hier ist es eindeutig nicht der Fall. Ja, ich bin also nicht weitergekommen. Ich will noch eine Bemerkung machen. Ich werde mir in dieser Vorlesung keine sozusagen Hast auferlegen und werde die Dinge durchgehen, so wie ich sie durchgehe. Und wenn ich also zur indischen Philosophie dieses Semester nicht komme, dann habe ich ein Thema für den nächsten Winter.